Klemm und Tupfer. Skalpell. Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Hallo und herzlich willkommen an alle, die mal wieder eingeschaltet haben zu diesem wunderschönen Podcast mit mir und vor allem dem lieben Justin an meiner Seite.
Ja, moin Leute, so wie immer, ne? Heute mal wieder in alter Manier und zwar mit sehr gutem Wetter in Hamburg, ne? Wir haben Sonntag.
Absolut, richtig schön draußen. Die Folge, richtig herrlich. Nicht so wie bei der letzten Aufnahme.
Ja, richtig, nicht so wie bei der letzten Aufnahme. Heute haben wir Sonntag, schönes Wetter und ihr habt, wenn ihr das jetzt hört, vielleicht Montagmorgen oder Nachmittag oder was auch immer.
Hoffentlich auch schönes Wetter.
Und hoffentlich auch schönes Wetter und nicht zu anstrengende Arbeit oder Schule oder was weiß ich nicht alles, was ihr so macht. Heute geht es eigentlich um ein Thema, was uns beide schon umgetrieben hat. Und zwar geht es um dein PJ. Ne? Man muss ja dazu sagen, du bist jetzt bald fertig. Es ist nicht mehr lang. In der letzten Folge habt ihr gehört, dass Lukas jetzt endlich seinen Prüfungstermin bekommen hat, inklusive sein Losfach für sein M3, also für sein letztes Staatsexamen. Und jetzt wollen wir aber dann nochmal so ein bisschen jetzt heute gucken, was ist denn jetzt so alles gab im PJ, was dich umgetrieben hat und was gut war und was schlecht war und wie deine Einstellung generell zu dem ganzen Gedönse ist. Denn man muss ja dazu sagen, und das hattest du ja eben gerade auch kurz in dem Gespräch, was wir vorher schon geführt hatten, angesprochen, dass es sehr geteilte Meinung gibt, was das PJ angeht. Gerade was so der hinterbliebene Eindruck dann von den Leuten ist. Ne? Also manche Leute, die gottlos enttäuscht werden, andere Leute, die in anderer Art und Weise, aber auch in einem gewissen Fach, was sie sich nicht vorstellen hätten können, aufgehen. Ne? Überraschungen und so weiter und so fort. Das alles heute und mit einer
gewissen Ich habe auch gestern von einer Person gehört, die sagte, sie hat gehofft, dass das PJ viele Fragen beantwortet, aber es hätte noch mehr Fragen einfach aufgeworfen, als vorher da waren.
Ja, ganz genau.
So hört man echt ganz unterschiedliche Sachen.
Na, und da wollen wir heute ein bisschen drauf eingehen. Lukas hat natürlich wie immer noch was mitgebracht, ein Medifact, irgendwas Würziges, hoffe ich. Und dann werden wir da so ein bisschen drüber ins Gespräch kommen. Aber, Lukas, wir haben euch ja letzte Folge hatten wir ein Thema angesprochen. Und zwar, da ging es darum, ein bisschen so ein Joke, aber haben wir euch um eure Meinung gefragt, was denn begründete Fälle wären, warum man ans LPA schreibt oder im Vornherein sagt, dann kann ich mein Examen machen und den Daten halt nicht, weil wir uns im ersten Moment dabei erwischt haben, dass wir dachten so, okay, würde ich jetzt nicht machen, so wer kommt auf die Idee, da Wünsche anzugeben, ne?
Und da kamen aber noch viele gute Sachen.
Da kamen
Begründungen, wo ich sage, ja, okay,
passt. Ja, genau, da kamen noch ein paar Dinge. Hast du die offen oder soll ich die mal aufmachen? Da würde ich nämlich
mach du die mal auf, ich habe die jetzt nicht auf.
Ich habe hier einen Kommentar, den muss ich mal kurz gucken, das ist wieder die Juli. Moin an dich. Ich könnte mir auch so Dinge vorstellen wie die Hochzeit oder der Geburtstag von jemandem anderem. Den kann man ja auch schlecht sagen, die sollen das doch bitte verschieben, aber absagen ist halt dann auch schade. Meinung dazu, also kommt noch weiter, aber was ist erstmal die Meinung zu dem ersten Abschnitt?
Also Hochzeit von jemandem anderen, also kann ich schon verstehen. Also wenn jetzt angenommen, du heiratest.
Ja.
Weißt du, und ich hätte dann, das kannst du ja schlecht verschieben, weißt du, dann, dass ich sage, ey, ich bin ein Trauzeugen. Gut, weiß jetzt nicht, ob du mich zum Trauzeugen machen würdest, ne? Aber jetzt mal angenommen, du würdest mich zum Trauzeugen machen.
Ja.
Ja, das so. Da sollte man schon aufschlagen.
Ja, das stimmt wohl. Da gebe ich dir recht. Aber Geburtstag?
Das hatten wir doch sogar selbst auch gesagt.
Ich weiß
oder? Es nicht. Oder? Hat mir das nicht selbst erwähnt? Es kommt halt drauf an. Jetzt, was weiß ich, Großeltern, du hast ein sehr enges, closes Verhältnis zu deinen Großeltern. Mhm. Du weißt nicht, wie viele Geburtstage du noch miterlebst. So?
Ja. Kommt natürlich.
Wenn das jetzt dein Cousin fünften Grades ist. Weiß ich nicht.
Ja, oder wenn es mein Geburtstag wäre bei deinem. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich würde niemals sagen, so, ne, Junge, also, so, ne, gut, warte mal. Oder halt, wie gesagt, Sachen mit Kindern oder Termine, auf die man schon ewig gewartet hat und nur den Termin ergattern konnte. Weiß ich nicht, bin ich ganz ehrlich, kommt so ein bisschen drauf an, kommt, denke ich, reden wir jetzt mal von einem Arzttermin oder einem Termin bei einer Ärztin, dann würde ich sagen, kommt es so ein bisschen auf die Disease, also den Grund an, weshalb, wenn es jetzt irgendwas ist, wo du diesen anderen Leidensdruck seit Wochen, Monaten und so hast, okay. Aber wenn es jetzt darum geht, deine Nasenscheidenwand begradigen zu lassen oder sowas, dann glaube ich, weiß nicht.
Wartest schon seit Jahren auf deine Hüftprothese.
Ja, richtig, genau.
Mhm. Ich war ja letztens wieder bei einer Hüft-Tap dabei, ne? Ich wirklich, ich verstehe nicht, wie das funktionieren kann. Wie diese Person, dieser Mensch nach so einer OP laufen kann. Oder so grob wieder reingeschaut. Also, das ist ja egal.
Wieso? Das ist doch geil. Also, ich muss sagen, Hüft-Taps haben mir eigentlich immer recht viel Spaß gemacht. Also zum Angucken und zum Assistieren tatsächlich.
Echt, zum Assistieren auch, wo du das Bein irgendwie so im Ellenbogen hast und dann einen Haken in der linken, einen Haken in der rechten?
Nein, ich glaube halt, das ist halt einfach total operateurabhängig, weil bei mir war das meistens eher so, dass du irgendwann ab einem gewissen Grad, ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, es gab ja Leute, die operieren, oder es gibt Leute, die operieren in Rückenlage und Leute in Seitenlage.
Ja, genau.
Bei euch wird's ja, du, so wie du sprichst, ja eher in Rückenlage, ne?
Nee, Seitenlage.
Auch Seitenlage, okay, weil wenn ich da, hast du dann nicht das Bein, also mir wurde dann immer gesagt, ich soll das Bein dann sozusagen überschlagen und zwischen meine Beine klemmen.
Nee, das haben wir nicht.
So machen die das bei uns, du kriegst eine Schürze an, du nimmst das Bein ganz vorsichtig rüber, das hängt nicht auf dem Boden, ist nicht unschiri, und dann packst du dir das einfach neben dein eines Knie da zwischen die Beine und dann kannst du mit der anderen easy halten und mit den anderen hältst du dann das andere Bein und hast da sehr gut die Möglichkeit zu justieren. Das war in der Technik nicht anstrengend, so eine Hüft-Tap. Das war geil.
Also ich fand es schon schwierig. Ich habe das so, das Bein, das war angewinkelt und dann quasi den Fuß in den Ellenbogen geklemmt und dann mit der gleichen Hand und dann musstest du halt mit dem Ellenbogen noch so ein bisschen justieren, dass es halt in der richtigen Position ist. So, und dann mit der gleichen Hand, also mit der linken, muss ich halt einen Haken halten und dann in der rechten noch einen Haken halten.
Ja, das ist wahrscheinlich einfach
das ist eine unangenehme Position. Aber das meine ich gar nicht. So zum Assistieren finde ich das auch entspannt so, ne? Das waren sind auch entspannte Operateure gewesen. Aber ich meine einfach so, wie so grob wie da reingekloppt wird, ne? Denke ich mir einfach so, dass ein Mensch sowas einfach verpackt und danach einfach auch wieder aufsteht. Egal.
Wenn der Kopf dann auch so rausgebrochen wird, dann, ne? Und dann mit dieser Säge, der erstmal so ab und ne, die Fläche dann nochmal so abgesägt wird und alles, ne? Das ist schon.
Ja, welcher Mensch hat sich gedacht, mein Gott, komm, das Ding kloppen wir einfach raus und wir packen da eine Prothese rein. Passt schon.
Ich muss immer wieder sagen, ich finde so krass faszinierend, was du über Erfahrung ja dann auch verfügen musst, um halt an dein Ziel zu gelangen. Also die Lagerung, das ist so das, was man, die Lagerung ist ja so krass essentiell, ne, bei so einer OP, dass die Person genauso liegt, wie du es brauchst, damit du dahin kommst, wo du hin willst. Das finde ich, sich da zu orientieren, und das ist so dumm, weil wir haben ja die Anatomie gelernt. Ich finde das so krass, ne, also ich habe da teilweise das Gefühl, wo kommt das plötzlich, also, ne, die wissen ja ganz genau, wo sie hin will. Ich finde das sehr faszinierend. Ja,
also ich finde das auch schwer, die Strukturen zu unterscheiden.
Ja, natürlich.
Zum Teil, was ist jetzt hier, das ist jetzt der Muskel, hier ist die Faszie, hier dies, das. Und ich denke, Alter, ich sehe das eigentlich gar nicht so richtig. Für mich ist das einfach ein Knubbel.
Ja, das ist teilweise schon krass. Aber gut. Und dann kam dann, glaube ich, noch etwas mit dem weiblichen Zyklus mit dazu, dass dann eventuell das auch schwierig sein könnte. Das kann ich total nachvollziehen. Das ist natürlich die Frage, ob sich das immer pauschal so vorplanen lässt, ne? Und ob man, ja gut, da würde ich mich jetzt nicht trauen oder würde ich mir jetzt nicht anmaßen, da meine weitere Meinung abzugeben.
Da gibt es mittlerweile, glaube ich, sogar so Apps, wo du dann quasi gucken kannst, wie wird das halt wahrscheinlich passieren, aber
Es ist ja trotzdem nicht immer 100% ist regelmäßig, genau. Ne?
Ja, die Natur lässt sich da nicht, glaube ich, auf eine App ein, so, das ist schon richtig. Das ist schon richtig.
Ja,
gab es noch gute Begründungen?
Ja, irgendwo war noch was, aber ich finde die jetzt gerade nicht mehr, weil manchmal löscht er die ja dann so raus, wenn man die beantwortet hat.
Ja, ich finde manchmal irgendwie nervig, dann sieht man irgendwelche Nachrichten erst Monate später gefühlt, weil die nicht mal so irgendwie den Nachrichten anfragen oder sogar, keine Ahnung, wo reinrutschen. Und dann sieht man das gar nicht, da muss man da aktiv draufklicken und das tue ich irgendwie nicht.
Bin
gar nicht angezeigt, dass man eine Nachricht hat.
Bin Leistungssportlerin, wäre ein wichtiger Wettkampf noch ein verständlicher Grund?
Boah, schwierig.
Ich bin ganz ehrlich, sage ich so raus, nein. Für mich nicht, nein.
Ich überlege gerade.
Sei mal ganz ehrlich zu dir, hör mal in dich rein. Ich verstehe, dass dein Herz da blutet, das verstehe ich 100%. Aber sei mal ganz ehrlich. Ganz ehrlich, nein, für mich nicht.
Für mich persönlich auch nicht. Aber jetzt pass mal auf, jetzt stell dir mal vor, du bist Leichtathlet, Leichtathletin.
Ja.
Wo Wettkämpfe, also ich weiß nicht genau, wie es abläuft, aber jetzt Wo Wettkämpfe selten sind. Jetzt nicht wie beim Fußball, so du hast jedes Wochenende einen Wettkampf, sondern das ist, die Zyklen sind halt viel länger von Wettkampf. Du bereitest dich monatelang auf einen Wettkampf vor und an diesem Tag ist der Wettkampftag. Ja. Ich frage mich aber auch, sind Wettkampftage nicht am Wochenende?
Ja, ich glaube, es geht ja jetzt mal so um die
Um die
theoretische.
Vorbereitung.
Ja, genau. Und ich glaube halt einfach, es ist ja ein Gedankenspiel. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, so. Das ist ja egal. Es geht ja nur darum, um das Ding. Ob das jetzt wirklich so passiert oder nicht, ist ja was anderes. Die Sache ist halt, ich verstehe voll die Begründung. Deswegen meine ich kann aus dem eigenen, ne, Hintergrund von der Person das nachvollziehen. Für mich wäre es aber kein Grund, weil ich mir denke, aber vielleicht denke ich dazu, ja, denke ich da zu sehr in so einem Kasten, aber ich denke mir, ich habe mir 6 Jahre den Arsch aufgerissen. Jetzt baller ich das Ding auch zu Ende. Und klar, man kann sagen, ja gut, das kann man auch 2 Wochen später zu Ende ballern. Aber ich denke mir halt einfach, also für mich hat es anders. Meine Priorität war immer dann in dem Punkt bei diesem Staatsexamen. Und ich glaube auch nicht, dass ich die Kraft dann gehabt hätte, weil so eine Leistungssport-Wettkampfvorbereitung, und das muss man ja schon mit reinnehmen, das ist ja mehr als. Ich gehe ja dann ein paar Tage vorher oder ich gehe mal irgendwie hier und da mal laufen oder so. Das ist ja schon sehr, sehr zeitintensiv. Also für mich persönlich wäre es jetzt kein Grund, glaube ich. Bin ich ganz ehrlich.
Ich glaube aber auch, dass viele, ich sag mal, weniger vorbereitet in so eine M3-Prüfung auch reingehen. Weißt du, die sagen, pass auf, ich lerne halt einfach von 8 bis 15 Uhr und dann ist halt durch. So gibt's, also ist ja auch völlig okay, machen ja viele. Die sagen, ich habe
Möglicherweise.
übers PJ irgendwie relativ viel mitgenommen und ich gehe dann damit rein, ich bestehe schon, fertig aus.
Ja, das kann natürlich sein. Für mich ist halt, wie gesagt, immer dieses Mindset am Ende, kann ich sagen, ich habe alles gegeben. Wenn ich sage, ich habe alles gegeben und trotzdem in Anführungsstrichen nur, ich meine, 8 bis 15 Uhr ist viel gelernt, dann ist es okay. Ich habe auch, klar, die letzten beiden Wochen waren intensiver, aber davor habe ich halt auch nicht den ganzen Tag gelernt, aber so die letzten, na, 3 bis 4 Wochen war schon sehr viel. So, aber halt
Ja.
einfach mit dem Gedanken, mich von mir selbst am Ende rechtfertigen zu können. Aber das ist
Ja.
ja, wie gesagt, da ist ja jeder einfach anders, ne? Das ist ja auch kein, ja, das ist ja auch nichts Verkehrtes. Und bitte nicht den Kommentar so verstehen, als wenn ich das nicht nachvollziehen könnte. Ich kann nachvollziehen, wenn man das macht. Ich persönlich halte es nicht für einen Grund, bei dem ich sagen könnte, ne? Aber ich bin auch kein Leistungssportler. Vielleicht würde ich das dann anders sehen, muss man auch wieder dazu sagen. Na gut.
Ja, apropos, gibt es eigentlich Neuigkeiten vom Marathon?
Naja, ich bin halt
Vom
am.
körperlichen Zustand?
Ich bin jetzt weiterhin am Laufen. Ich habe jetzt eine einwöchige Pause eingelegt, weil ich halt einfach das genetzt war. Und dann war ich einen Lauf machen, den ich nach knapp 20 Kilometern aufgrund Magen-Darm
Ah ja.
dann sein. Ich hätte in den See scheißen müssen. Ich sag's dir, wie es ist. Kann man ja, das kannst du benennen, wie es ist. Nee, und morgen werde ich dann wieder einen Lang
Ja, okay.
antreten. Aber ich bin zuversichtlich, ich habe keine Schmerzen nach diesem Lauf trotzdem. Also es war alles in Ordnung. Schlaf könnte ein bisschen besser sein. Ich esse nicht gut. Also ich sag mal ganz ehrlich, jetzt geht es nur noch darum, irgendwie hoffen, dass es reicht. Ich habe nicht aufgegeben, um Gottes Willen, das überhaupt nicht, aber es ist halt sehr frustrierend, wenn du deine Routine, die du dir überlegst, halt nicht so durchziehen kannst, wie du willst. Aber wir wiederholen uns. Morgen langer Lauf, morgen peile ich die 30 Kilometer an. Ich peile sie an, muss halt aber mittlerweile einfach immer dazu sagen, wenn ich vorher merke, boah, wenn ich jetzt weiterlaufe, dann verletze ich mich, dann muss ich halt aufhören. Ne? So
Ja,
gehe ich es
klar.
jetzt an. Und jetzt versuche ich einfach, so gut es geht, noch die Strecke zu steigern und so nah wie möglich an die 40 irgendwie ranzukommen. Also zumindest 35 Mal zu laufen. Das wäre so mein Ziel. Wenn ich einmal die 35 geschafft hätte, dann wäre in meinem Kopf zumindest drin von, ja, dann kriegst du es irgendwie hin. Weißt du, dann schaffst du es irgendwie. Aber dieses bisher noch nicht mal an die 30 richtig rangekommen zu sein, sondern nur irgendwie 27 oder so. Das fühlt sich nicht gut an, sag ich dir, wie es ist.
Ja, da kommen noch ein paar dann oben drauf, ne?
Da kommen noch ein paar
Ein
oben
paar
drauf,
Meter.
so gefühlt fast das Doppelte, Louis.
Ja.
Aber ja, genau,
Ich
das
komme
ist.
dich anfeuern.
Naja, ich weiß nicht, ob das was bringt oder ob das Zeitverschwendung ist. Also sage ich dir ganz ehrlich, also momentan, das ist echt krass, weiß ich, also ich meine, das klingt ja jetzt so, als hätte ich so eine Story aufbauen will, weißt du, alles läuft gut, war ja am Anfang auch so, ne, dann kommt dieser Tiefpunkt mit Schmerzen und jetzt geht's nicht und dann kommt diese Hero-Story. Nein, Mann, das ist die bittere Realität. So, ich bin momentan nicht sicher, ob ich es pack. Muss ich ganz ehrlich
Ja.
zugeben. Es bricht mich
Ich
auch ein
komme
bisschen.
trotzdem.
Ja.
Ich komme trotzdem zur
Ein
Kugel.
bisschen brechen tut mich das gerade schon.
Du bist ja nicht der Einzige, der läuft.
Ja, umso besser können noch mehr Leute mir zusehen, wie ich verkacke. Nein, ich weiß, was du meinst.
Quatsch. Das sind ja
Aber.
noch ein, sind ja viele, glaube ich, dabei, die es vielleicht auch, wo es schwierig wird. So,
Ja.
die vielleicht mit dir am Kämpfen sind ein bisschen.
Das Problem ist halt einfach, ja, keine Ahnung, Es ist frustrierend, sage ich dir ganz ehrlich. Es ist frustrierend, aber ja.
Wir können es ja mal so machen, ja. Wir haben ja ganz viele Fans, ganz viele Küchlis hier aus Hamburg.
Küchlis.
Ja.
Nee, komm nicht mit so einem Scheiß. Komm nicht mit so
Doch,
einem
das
Scheiß.
etabliere ich jetzt hier.
Nein, das, was du jetzt danach sagen willst, hör auf damit. Ja. Nein, Lukas, ich schwöre dir bei Gott, ich hau dir aufs Gesicht, ey.
Googelt doch einfach mal so Hamburg-Marathon, wann der so stattfindet.
Du bist ein Gott.
Du bist. Wer weiß, vielleicht treffen wir uns ja irgendwo zum gemeinsamen Anfeuern.
Nee, jetzt mal ganz ehrlich, Lukas, ne? Ich schwöre jeden Einzelnen von euch, ich verfolge euch strafrechtlich.
Das könnt ihr nicht. Ich würde das feiern, wenn so ein paar mit so einem Schild an der Seite mit Doc Justin oder so oder dem Affen-Emoji.
Nein,
rennst du aus Wut.
Nein. Also wirklich, also ich muss echt gucken, ne? Dass ich da nicht zusammenklappe. Also da habe ich echt ein bisschen Schiss vor. Und ich habe mich auch echt gefragt, was mache ich, wenn ich da kacken muss? Was mache ich denn dann?
Ja, kann man sowas, also die Probleme haben ja viele Läuferinnen und Läufer. Gibt es da nicht, irgendwie kann man das nicht googeln, was man dann macht bei einem Marathon?
Ja, da muss es doch irgendwo kurz Ausgänge mit Toiletten geben, oder?
So ein blaues Zelt, wie beim Football, weißt du, das Concussion-Zelt, da gehst du nur da rein zum Scheißen.
Ja, ich meine, am Ende ist mir die Zeit jetzt wirklich egal. Ich will das Ding irgendwie schaffen. Und wenn es bedeutet, dass ich zwischendurch mal kacken gehen muss, dann ist das halt so, ne?
Ja.
Was soll ich denn tun? Also das ist.
Aber ja, das stelle ich mir arsch anstrengend vor. Ich bin vor so bei Kilometer 30, hockst du dich da kurz hin und dann musst du wieder anlaufen.
Davor habe ich auch immer Angst. Nur das Problem ist, viel schlimmer ist, wenn du alle 500 bis 600 Meter diesen kranken Krampf und Druck spürst und dann geht er so langsam wieder weg. Aber bei jedem Mal flutscht er ein bisschen weiter und du weißt nicht, boah, ne, guck da bald raus oder nicht? Ey, das ist schlimm.
Zu und hopp, wieder ja, ganz
richtig,
schnell zu.
Ja, richtig, ungefähr so. Das ist ganz schlimm. Und dann läufst du irgendwann nur noch wie so ein Wackelpudding, weil du irgendwie das Gefühl hast, du musst da zusammenkneifen. Das ist wirklich eine Katastrophe. So, gut, Leute, aber ich glaube, wieder mal genug Kacki-Portion für heute. Tatsächlich fanden viele Leute die Idee mit diesem Hausarzt-Fan ganz gut.
Das stimmt, habe ich auch gesehen.
Ja, also das heißt, ich werde da vielleicht mal hier den einen oder anderen leichten Fall vorbereiten. Wir machen das, würde ich auch sagen, nicht auf einer übertrieben krassen Medizin. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass man sagt, ja, genau das und das Antibiotikum und so, weißt du, was ich meine, sondern vielleicht eher so da so ein bisschen Diagnose raten, ohne dass man jetzt, dass du jetzt groß Therapie und alles perfekt können musst, oder?
Ja, nee, das wäre mir auch ganz lieb.
Wäre mir zumindest mal so, könnte man ja erstmal so Suche anfangen, ne? Ich mache eigentlich geht es so ein bisschen, ich nenne die paar, also grob runtergebracht würde ich vorschlagen, ich nenne die paar Symptome und du überlegst ja, was es sein könnte. So, einfach das. Und dann gucken wir mal.
Wir uns durch.
Und dann gucken wir mal, in welche Richtung das geht. Und irgendwann landen wir dann halt vielleicht auch mal bei Maria Küster-Kauzi-Konster-Syndrom oder wie das Ding noch heißt. Rutikanski oder wie das hieß.
Ja, das bitte nicht.
Ja. Oder beim, wie hieß noch dieses Greg-Syndrom? War das Greg? Egg? Greg? Diese neugeborenen Deafness mit diesen Hart-Anomalien und so ein Scheiß?
Ach so, nein, das ist das. Nee, warte mal. Oh, ich weiß, welches du meinst. Ich hab's auch auf, ich muss ich immer.
Du hast PDS zweifach?
Ja, ist das nicht irgendwie die George-Syndrom oder so?
Nein, das ist nochmal was anderes. Die George, okay. Die George ist diese Chromosomenaberration, Punkt 22 oder so ein Scheiß, oder? Irgendwas mit 22. Sowas, ja. Nein, ich meine diese Triade bei, boah, was war denn das nochmal für, nicht Masern?
Ach so, Röteln, das war bei Röteln. Hier. Genau, Rubella muss ich mal jetzt an.
Das hieß doch Greg-Syndrom. Sketchy. Jetzt hör doch mal auf.
Ja, Lukas. Ja, das kann schon sein.
Du bist doch der Pädiater. Warte mal, Greg.
Ja, komm, hör auf, das ist jetzt schon lange her, du.
Ja, Röteln-Embryopathie. Ich hab doch recht, warum stimmst du mir denn nicht zu? Ja,
weil ich keine Ahnung habe.
Du bist Kinderarzt.
Das werde ich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht. Ja. Aber das ist auch, ich sag's dir ganz ehrlich, in PJ hatte ich da nicht so viele Berührungspunkte mit.
Ja, tatsächlich.
Generell auch mit Röteln nicht so viel.
Das finde ich immer so geil, ne? Wenn man irgendwie was hatte, irgendein Fach, und dann fragen die Leute einen diese kranken Anomalien und irgendwelche super spezifischen Dinge. Ja, du hattest das doch. Ja, klar hatte ich das, aber, ne? So.
Ja, klar, aber es kommen halt die Kinder normalerweise mit einer Bronchitis.
Ja, richtig, ne?
So. Mit einer RSV. Mit einem RSV kommen die dann da eher rein, aber nicht mit dem Greg-Syndrom.
Aber Luki.
Ja.
Was hast du uns denn heute mitgebracht? Womit kommst du denn heute zu uns an?
Mit einem, du meinst meinen Medifact?
Ja.
Natürlich habe ich euch da heute auch einen mitgebracht. Du hast gesagt, mit ein bisschen Salz in der Suppe wäre ganz nett. Ist heute nicht so salzig.
Okay.
Aber wir mussten noch mal mit einem Thema ein bisschen aufräumen.
Oh.
Und zwar haben wir ja vor ein paar Wochen, und ich hoffe, das wird jetzt hier nicht zu vorlesungsmäßig, ja, das wollen wir natürlich nicht, soll natürlich ein bisschen interaktiv. Mal schauen, wie wir das schaffen, wie gut interaktiv wir das hinbekommen. Aber wir haben ja letztens ja über Sportsucht gesprochen. Aha. Und ich habe da mal ein bisschen recherchiert, weil das ist ja gar nicht so ganz klar gewesen. So, was zählt denn jetzt als Sportsucht und was nicht? Und das ist gar nicht so leicht. Mhm. Ja? Ich habe da ein bisschen nachgelesen. Und tatsächlich ist das ein Thema oder eine Problematik, die sehr schwer zu klassifizieren ist, beziehungsweise sogar gar nicht im ICD-10 und auch nicht drinsteht und auch nicht im ICD-11 drinstehen soll und auch nicht im DSM-5. Bedeutet, es ist halt eben nicht als offizielle Erkrankung klassifiziert oder auch nicht als psychische Störung. Mhm. So, das macht es halt schwierig. So, deswegen kann man jetzt gar nicht sagen, okay, hat man jetzt Sportsucht, hat man keine Sportsucht, was sind jetzt die Kriterien?
Oh, sorry, dass ich unterbreche. Wahrscheinlich geht es dann also eher in Richtung von, ob diese Sportsucht ein Symptom einer anderen im ICD-10 klassifizierten Ding ist, oder? Also jetzt, wenn du jetzt sagst, ich gehe mal in die Richtung meinetwegen Anorexie oder sowas, ne? Dass man da vielleicht ja, diesen... Wäre jetzt so meine Assoziation damit gewesen.
Ja. Ist auch eine sehr gute Richtung. Also es ist erstmal so, dass es halt recht schwierig ist, eigene Kriterien halt dafür zu finden.
Ja.
Weil die Studienlage halt zum einen wohl ziemlich dünn ist. Mhm. Es gibt halt viele Probleme. So, ja. Also einmal sind die Studien sind halt meistens Querschnittstudien. Mhm. Daraus lassen sich jetzt keine wirklichen allgemeinen Kriterien zurückführen. Und das Problem ist halt auch, was ist denn Leistungssport zu trennen von der Sportsucht? Mhm. Ja, also wann ist denn jemand, was weiß ich, ein Triathlet oder Triathletin, muss halt extrem viel trainieren für den Triathlon, muss aber nicht zwangsläufig sportsüchtig sein. Ja, weil die Leistung im Vordergrund steht und nicht, ich sag mal, die Befriedigung von irgendeinem Gefühl, was man halt hat. Mhm. Das gibt's wohl auch die Personen, die das Gefühl des Sports brauchen. Und ich sag mal, dieses High, was man halt vielleicht hat vom Laufen, dass das halt benötigt wird und das quasi diese Sucht ist, diese Abhängigkeit. Also dass die Bewegung Ziel der Bewegung ist, so gesehen. So, und da wird es halt ein bisschen schwierig. Man hat sich so ein bisschen geeinigt auf ein paar Kriterien, wo man sagt, das könnte man jetzt als sportsüchtig bezeichnen, aber wie gesagt, ist halt jetzt nicht. Also ich gehe gleich auf das ein, was du gerade gesagt hast, weil das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ob jetzt eine Essstörung vorliegt beispielsweise und, ne? Und man hat sich auf ein paar Kriterien geeinigt, wo man dann halt über eine Sportsucht vielleicht sprechen könnte. Mhm. Das ist halt einmal, dass es eine extreme Zunahme des Verhaltens kommt oder des Konsums. Ja, das ist ja in dem Fall halt dann einfach Sport. Dass man, das ist ja bei vielen Süchten so, dass man Soziales oder Berufliches eben vernachlässigt. Mhm. Dass man so eine Art Entzugssymptome hat. Das ist dann, ja, was weiß ich, beim Sport dann halt irgendwie ein schlechtes Gewissen oder vielleicht auch so eine leichte depressive Symptomatik, die man an den Tag, oder halt so eine Ängstlichkeit, dass man jetzt seine sportliche Leistungsfähigkeit verliert. Mhm. Einfach generell so dieses extrem schlechte Gewissen und dass man vielleicht, wenn man jetzt eine in Anführungszeichen schlechte Trainingseinheit hatte, kompensatorisch weniger Energie zuführt.
So. Mhm. Okay, krass. Und
da ist halt schon, das sind so diese Kriterien, auf die man sich halt so ein bisschen so geeinigt hat, aber wie gesagt, so richtig als Krankheit klassifizieren kann man es nicht. Und da jetzt kommt halt der Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit dem letzten, was ich jetzt ja schon gesagt habe, mit der geringeren Nahrungszufuhr.
Ja, genau, ja.
Wann ist es denn jetzt primär eine Essstörung und wann ist es so gesehen halt so die Sportsucht? Mhm. Und da gibt es halt auch sehr viele Studien zu, dass bei Befragungen die Leute, die quasi als sportsüchtig klassifiziert wurden, halt einfach primär quasi halt eine Essstörung hatten. Mhm. So. Und jetzt hat man sich halt, was heißt drauf geeinigt, so, ne? Aber dass man halt, es gibt so die Klassifizierung von einer primären und einer sekundären Sportsucht. Die primäre Sportsucht ist, dass es wirklich um die Bewegung das Ziel ist. Mhm. Und die sekundäre ist, ich nutze quasi den Sport, um meine Kalorien oder meine Energieoutput quasi zu erhöhen. Dass ich einfach mehr Kalorien verbrauche, um eben abzunehmen. Weiter oder das Gewicht zu halten oder von mir aus auch nach einem, ich sag mal jetzt bei einem Binge-Eating oder nach einem Essanfall, dass man das eben kompensiert über mehr Sportverhalten. Mhm. Deswegen sehr schwieriges Thema. Was wo wie steht, ist halt nicht so wirklich klar definiert oder nicht klar voneinander abzugrenzen. Und ich bin auch auf zwei andere Begrifflichkeiten gestoßen, die auch mit in der ganzen Thematik mit reinfallen und das Ganze vielleicht noch komplizierter machen, als es jetzt gerade eh schon ist. Es gibt nämlich das Krankheitsbild, beziehungsweise halt auch nicht klassifiziert als Krankheitsbild, ist die Anorexia Athletica. Mhm. Ja, die habe ich erst gar nicht gecheckt, sage ich dir ganz ehrlich, weil das irgendwie für mich nicht richtig Sinn ergeben hat. Das ist exzessives Training mit bewusst wenig zugeführter Energie, um die Leistungsfähigkeit zu steigern. hat für mich gar keinen Sinn ergeben, weil eigentlich...
Du brauchst ja die Energie, um die Leistung.
Genau, du brauchst die Energie. Aber ich glaube, es geht halt um Ausdauersportlerinnen und Sportler, die halt sagen, okay, wenn ich weniger Gewicht habe, trage ich weniger mit mir rum und habe dadurch eine höhere, ja, was weiß ich, bin halt leichter und kann schneller laufen oder ne, muss halt weniger Gewicht mit mir rumschleppen. So, das ist ein, was heißt Krankheitsbild, aber ne, ist halt ein Thema, was noch mit diskutiert wird und halt die Muskeldysmorphie, die man halt so höchstwahrscheinlich aus dem Fitnessstudio eher so kennt oder ja, ich sag mal, dann von der Sportsucht, wo halt viele vielleicht aus dem Fitnessstudio von der Sportsucht reden, halt eher dann diese Muskeldysmorphie meinen, indem dann, ich sag mal, das Selbstbild soll halt sehr muskulös sein, man möchte extrem viel Muskulatur aufbauen, aber das Selbstbild ist da so ein bisschen halt, ich sag mal, geschädigt. Was heißt geschädigt? Aber man hat ein anderes Selbstbild, eine eigene Eigenwahrnehmung, als halt eine Fremdwahrnehmung da ist. Ja, genau, das ist so die... Ich sag mal, der kleine Überblick zur Sportsucht ist nicht wirklich gut untersucht, ist schwierig davon zu sprechen, weil es da keine klaren Kriterien gibt, ist auch gar nicht im ICD-10 aufgeführt. Deswegen halt schwieriges Thema und deswegen auch nicht so leicht gewesen von uns, jetzt zu sagen, ist man jetzt sportsüchtig, ist man nicht sportsüchtig, weil es unter diese klassische Suchtdefinition gar nicht runterfällt.
Ja, also erstmal gut, dass du das recherchiert hast. Das ist ja eigentlich ganz gut und gibt einem jetzt rückblickend, wie du schon sagst, einmal eigentlich nochmal die Antwort, warum es uns so schwierig gefallen ist. Was ich mir gerade für eine Frage gestellt habe, ist, du hattest ja eben von primärer und sekundärer Sportsucht gesprochen. Die sekundäre leuchtet mir ja auch ein. Die Frage ist dann für mich, wie entwickelt sich denn dann eine primäre Sportsucht?
Ne?
Ja, das fände ich, ist ein interessanter Punkt eigentlich, weil ja, woran liegt das? Oder also andersrum gestellt die Frage, gibt es wirklich eine primäre Sportsucht, weißt du? Oder ist Sportsucht in Anführungsstrichen oder übermäßiger Sport immer, also sage ich jetzt mal so plakativ, immer ein Symptom oder eine Kompensation eines Problems oder eines anderen Zustands? Wer weiß das so genau, ne?
Ja. Genau, das ist halt das Problem an der Sache. Wenn man das halt so klar eindeutig sagen könnte und voneinander trennen könnte, dann könnte man auch die Sportsucht oder die primäre Sportsucht als eigenes Krankheitsbild quasi klassifizieren. Kann man aber nicht, beziehungsweise ist halt super schwierig oder überhaupt super schwierig rauszufinden, ob das jetzt eine primäre Sportsucht ist oder nicht. Deswegen ist es glaube ich, genau die Problematik an der ganzen Geschichte.
Was wäre, wobei dann wäre es auch wahrscheinlich wieder sekundär, ne? Wenn man jetzt, also ich sag mal, wenn man ein Charakter ist, der generell sehr dazu neigt, sehr diszipliniert zu sein, sage ich mal, aber übermäßig, so dass man sich eben nichts verzeiht, so einfach egal, was man tut, egal, ob das eben Sport wäre oder ob das irgendwie Schule ist oder ob das, ne, so dass man einfach sehr strikt danach lebt und halt, ja, einfach vielleicht schon, ich will jetzt nicht sagen, zwangsneurotisch ist, ne, aber weil das wäre ja dann schon wieder vielleicht eine Erkrankung, die, ne, das als sekundär dann klassifizieren würde. Das ist halt das Schwierige, ob das dann eine Art von primärer Sportsucht wäre, aber wahrscheinlich ja dann, also, weißt du, da ist dann wieder die Frage, okay, hat man vorher schon eine Persönlichkeitsproblematik und in Anführungsstrichen und so weiter, das ist schwierig, ja, stimmt
ja
nicht.
Ja, oder ist es halt dann schon eine Zwangsstörung?
Ja, genau, oder ist es eine Zwangsstörung?
Also deswegen war nicht easy, dass wir da, ne, wir hatten ja kurz drüber diskutiert, ist nicht leicht und ist auch einfach generell nicht leicht. Der Gedanke ist halt, wenn nur ein sehr theoretischer Gedanke, dass ich sag mal, der Sport selbst einem quasi einen High gibt, so von mir so ein Runner's High, dass man nach diesem Gefühl quasi strebt. So, und das ist aber nur so in der Theorie, dass das diese primäre Sportsucht ist.
Ja.
Dass man das, ne, aber das ist halt super schwer voneinander zu trennen.
Ja.
Weil es halt auch dann, ne, ich sag mal, angenommen jetzt in der hypothetischen Überlegung, gibt es diese primäre Sportsucht, ist ja eine hohe Komorbidität einfach vorhanden. So, und das ist ja, geht ja häufig miteinander einher. Von mir aus dann halt auch ein extrem, könnte man jetzt wieder sagen, diszipliniertes Essverhalten. Aber wann ist ein diszipliniertes Essverhalten halt auch schon wieder ein schädliches oder ein pathologisches Essverhalten vielleicht?
Und jetzt darauf bezogen, von dem, was wir jetzt wissen, wie würdest du dich selbst einschätzen?
Dann in diese Muskeldysmorphie würde ich mich rein kategorisieren. Und das ist, also, und die kann man, also diese Athletiker, Anorexia Athletica und Muskeldysmorphie, das hat man noch gar nicht richtig klassifizieren können, wäre das jetzt primär oder sekundär.
Das ist eigentlich ein riesen Themenfeld, ne? Wenn du dir jetzt überlegst, gerade mit Social Media und so, welchen Einfluss das hat und da ja auch jetzt zunehmend, ich glaube, zuerst waren es und sind es auch wahrscheinlich auch in breiten Kreisen immer noch die Frauen vor allem, die darunter stark zu leiden haben, da bin ich mir ganz sicher. Aber ich glaube, dass auch die Männer gerade zunehmend mehr Probleme bekommen könnten davon.
Ja.
Also ich, so wirkt es auf mich.
Gerade diese Muskeldysmorphie, genau, ich meine, das ist auch ein Begriff, der in dieser Fitnesswelt, in der Fitnessszene ein sehr großer Begriff mittlerweile ist, sehr bekannt ist. Wobei ich da auch nach wie vor bei bleibe, dass in Deutschland gibt es gar nicht so wirklich eine Fitnessszene so, sondern weil es geht immer gefühlt nur um, wie baue ich mehr Muskulatur auf, wie wird mein Bizeps fetter und wie kriege ich eine noch fettere Brust. Mhm. So, jetzt unter den Männern gesprochen. sondern ist ja eher Bodybuilding, als dass es Fitness ist. So. Und deswegen so richtig viele Leute, die wirklich Fitness machen, so wie ich persönlich zumindest Fitness verstehe, gibt es ja gar nicht. Mhm. Und das sehe ich schon auch als sehr kritisch, gerade wenn du halt natürlich Bilder bearbeitest und ich sag mal, im guten Licht, was ganz ehrlich, wenn ich ein Bild von mir in gutem Licht sehe und so, das ist so ein kranker Unterschied. Ja. Oder ob ich jetzt hier zu Hause stehe und einfach mal so mich vor den Spiegel stelle, ist ein Riesenunterschied. Aber ja, also ich würde mich dann vielleicht eher da reinpacken, wobei ich da auch mit Sicherheit einen besseren oder einen gesündereren Weg gefunden habe, damit umzugehen.
Bist ja aber auch mittlerweile auch schon ein bisschen älter geworden, auch noch mal. Und ja,
ich habe auch mein Sportverhalten auch einfach reduziert.
Es ist ein spannendes Thema, ne? Und vielleicht sogar, wie wir das sagen, auch schon wieder ein Thema für eine eigene Folge. Aber tatsächlich, glaube ich, könnte man, wenn man da mal ein bisschen noch recherchiert, durchaus was machen. Denn ich finde auch diese ganzen Sachen mit What I Eat in a Day und sowas, ne? Das sind alles Sachen, die will ich gar nicht direkt komplett verteufeln, aber du ja auch, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, sehen da ja zu einem gewissen Grad vielleicht auch Probleme. Und ich glaube, wenn man das vielleicht mal in so einem medizinischen Kontext stellt und auch ein paar Sachen liefert, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht durchaus ein interessantes Thema zum Diskutieren sei. Das könnten wir uns ja eigentlich mal aufschreiben. Und ihr könnt uns natürlich gerne Feedback geben, was ihr davon haltet, ne?
Ja.
Willst du dazu noch was sagen? Denn die Zeit ist gerade am Fortschreiten, mein Lieber.
Ja, nee, deswegen können wir gerne weitergehen. Ich hatte gerade noch irgendeinen Punkt im Kopf, aber den habe ich jetzt zum einen vergessen. Zum anderen habe ich tatsächlich auch, das heißt Zeitdruck heute, aber so ein bisschen zeitnah müsste ich auch los, denn da habe ich dir noch gar nicht erzählt, die Story. Das ist jetzt ein bisschen, mal zum Auflockern hier mal eine kurze private Story. Wollte ich ja vor ein paar Wochen mit meiner Freundin ins Stadion gehen und das ist aus Gründen ins Wasser gefallen und jetzt hat sie mir Karten geschenkt. Für das Wochenende so ein bisschen als Entschuldigung.
Ja.
Weil, Alter, das wirklich, muss ich dir jetzt mal kurz erzählen. Ja, ich wollte mit ihr ins Stadion zum HSV, bin Fußballfan, war schon seit Jahren nicht mehr im Stadion, hab gesagt, komm, hast du mal wieder Bock drauf. Zu dem Zeitpunkt war der Bahnstreik. Mhm. Und es war so ein bisschen die Überlegung, wie kommen wir da jetzt hin? Weil die S-Bahn gestreikt hat und zum Volksparkstadion kommt man halt einfach relativ scheiße so mit den Öffis. Mhm. Habe ich gesagt, pass auf, es gibt so ein paar Shuttle-Punkte, zu denen fahren wir mit dem Auto und fahren mit dem Shuttle zum Stadion. Weil, ne, klar, Stadion, Parksituation, immer scheiße. Keine gute Idee, auch wenn kein Streik ist, mit dem Auto zum Stadion fahren ist nicht gut. Meine Freundin hatte die grandiose Idee und hat gesagt, ey, ich habe hier in einem Forum gelesen, da kriegt man einen safen Parkplatz. Und dann lass uns näher zum Stadion fahren. Und ich, ja genau, und ich habe, weißt du, und ich hatte ein schlechtes Gefühl dabei. Ich nehme auch die Schuld ein bisschen deswegen auf meine Kappe, weil ich habe definitiv mehr Stadionerfahrung als sie. Und hab dann aber gesagt, ey, okay, dann lass uns da versuchen zu parken. Und du kannst dir ungefähr vorstellen, was da los war. Ne? Wir waren da, also dieser Geheimparkplatz war sowas von nicht geheim. Ja, das war komplett rappelvoll. Es war rappelvoll, 13:30 wäre Anstoß gewesen. Wir sind da so lange rumgegurkt, dass wir einen Parkplatz hätten wir bekommen, irgendwie um 13 oder kurz nach 13 Uhr hätten wir einen Parkplatz gefunden und wir hätten noch eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde zum Stadion laufen müssen. Mhm. Ich war so abgefuckt, ich habe gesagt, pass auf, wir fahren jetzt einfach wieder nach Hause, ich habe keinen Bock mehr. So, weil wir wären Mitte zweite Halbzeit, wären wir irgendwann vielleicht am Stadion gewesen. Mhm. Kannst dir vorstellen, wie die Stimmung da ungefähr war?
Ich kann es mir vorstellen,
Wir sind nicht ins Stadion dann. Ja, wir sind dann wieder nach Hause gefahren. Alter. Dementsprechend habe ich heute...
Warum seid ihr denn nicht einfach direkt hingefahren, dann mit dem Auto noch zum Stadion?
Ja, wir sind ja mit dem Auto hin. Oder was meinst du jetzt?
Nein, zum Stadion hin dann noch.
Ja, weil da auch keine Parkplätze mehr waren. Wir waren da. Da gab es keine Parkplätze mehr. Alles war voll. Parkplätze waren überfüllt. Die Leute standen, da war Stau im Stadion, da war überall Stau, weil keiner auch mehr auf die Parkplätze gekommen ist.
Das ist natürlich belassen.
Ja.
Okay, also
dementsprechend war die Stimmung im Keller. Dementsprechend habe ich für heute Karten geschenkt bekommen für den HSV. Das kann ich mal gucken, wie die das dritte Spiel in Folge verkacken.
Ey, ich sag dir, ich muss das Thema an der Stelle abbrechen, Lukas, wirklich, weil sonst wird das gleich keinen guten Ausgang nehmen, die Folge. Ich will das auch alles gar nicht mehr hören, Alter. Ich will das alles nicht mehr hören.
Ja.
Gut, Lukas, PJ, bitte. Also, du bist jetzt ja quasi durch, ne? Deine letzte Woche bricht ja jetzt an. wenn ihr das hört.
Genau.
Richtig?
Ja.
Das heißt, die innere ist dann auch so gut wie vorbei. Vielleicht fangen wir damit an. So, innere Einschätzung. Für dich der absolute Horror gewesen, eigentlich in der Vorstellung, wie war es jetzt tatsächlich? Und vielleicht gibst du uns darüber erstmal so ein bisschen kleinen Abriss.
Ganz kurz, kleiner Abriss, Klinik, wirklich Kuss, ein Traum. Wir haben es 1000-mal hier schon gesagt, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, euch Kliniken auszusuchen, lest euch diese scheiß Erfahrungsberichte durch. Das ist super wichtig. Gibt innere Erfahrungen, die wirklich viele wahrscheinlich sehr kacke finden. Man ist den ganzen Tag am Blut abnehmen. Das war bei mir im Krankenhaus überhaupt nicht der Fall. Richtig, wirklich richtig gutes Krankenhaus, so ein bisschen peripher. Fand ich absolut Kuss, so das Haus. Ich habe wirklich keine einzige Person kennengelernt, die nicht nett war. Und ich sag mal, die Blutentnahmen waren auch überschaubar, wenn da halt mal Tage waren, wo man ein bisschen was machen musste. Ja, so what, so ist okay.
Ja,
finde ich überhaupt nicht schlimm, finde ich völlig in Ordnung. Und macht ja auch mal auch ein bisschen Spaß, muss ich sagen.
Muss
so, wenn halt aber vielleicht mal so ein bisschen Leerlauf ist, so dann nehme ich auch lieber Blut ab für 2-3 Stunden, als dann irgendwie nur Kaffee zu trinken.
Als einfach mal eine Abwechslung, ne?
Ja, genau. Und deswegen vom Haus her mega gut. Fachlich bleibe ich dabei, ist das nicht, also catcht mich das jetzt nicht so wahnsinnig. Mhm. Also es ist natürlich, ich meine, ich habe das Gefühl, in diesen Fazitfolgen erzähle ich genau das, was du damals erzählt hast. So, man sitzt halt viel vorm Computer, ja, und guckt sich die Laborwerte an. Ja, und guckt, ist das Krea jetzt gestiegen von 2,1 auf 2,2? Mhm. Ja, oder ist es gefallen von 2,3 auf 2,2? So, und das ist natürlich wichtig und das ist auch gute Medizin, die gemacht wird, aber nicht die Medizin, die mich jetzt so wahnsinnig catcht. So, da bleibe ich einfach dabei. Und die Visiten sind mir teilweise auch so, ja, die chirurgischen Visiten sind vielleicht manchmal ein bisschen knapp, so, aber die internistischen Visiten sind mir auch manchmal ein bisschen zu umfänglich.
Das ist, also es strengt an, ne? Ich meine jetzt nicht so negativ, dass die Leute anstehen, sondern das ist einfach so für den Kopf, mental. Ich finde das anstrengend, dass du immer wieder bei jedem Patienten und bei jeder Patientin dich so neu, ne, erstmal gefühlt nochmal in die Akten wieder einlesen musst, ne? Weil da halt so viel mehr dran hängt, ne?
Ja, genau. Es ist von meinem Gefühl her, vielleicht liegt es aber auch daran, dass es ein peripheres Haus war, sehr viel Sozialkram, den man machen muss, ein bisschen sich drum kümmern, wo kommt die Person jetzt hin?
Versorgung halt.
Nach Hause, wie ist die Versorgung? Genau, geht's nach Hause, geht's in die Pflege, geht's in die Kurzzeitpflege? Wie findet die Versorgung statt? Dann mit Angehörigen sprechen. Das ist, hatte ich das Gefühl, ist mehr als in der Chirurgie so gewesen.
Absolut.
Kann aber auch natürlich einfach hausspezifisch gewesen sein.
Nein, das glaube ich einfach nicht. Also das glaube ich persönlich einfach nicht. Aber ich habe mich auch gefragt, woran das liegt, weil theoretisch sind ja auch chirurgische Patienten ebenso im Zweifel versorgungsbedürftig, wobei auch, ja, es kommt drauf an, es ist schon ein anderes Patientenklientel, ja, das stimmt schon.
Ja, ja, genau, also es ist ein bisschen weniger halt. Mhm. So, ich habe das Gefühl halt in der Inneren, das finde ich halt auch frustrierend so, weißt du, du hast halt häufig Patienten und Patientinnen, was weiß ich, dekompensierte Herzinsuffizienz oder so, und die kommen ja immer wieder. So, das ist ja nicht so, dass du dem Patienten oder der Patientin halt geholfen hast, dann geht's wieder nach Hause und dann ist wieder alles jubdi-jubdi so, sondern es dauert ja nur ein paar Wochen und dann kommen sie halt wieder so. Und das stelle ich mir ziemlich frustrierend vor. Ja, stelle ich mir recht frustrierend vor.
Ja, also ich glaube, wir müssen an der Stelle einmal vielleicht das so ein bisschen aufklamüsern für die, die das jetzt nicht nachvollziehen können oder noch nicht so kennen. Aber alle Leute, die im medizinischen Bereich arbeiten, die werden genau verstehen, was du gerade beschrieben hast. Also wenn jemand im Krankenhaus ist und auf einer internistischen Station ist, dann klingt das natürlich jetzt erstmal sehr unempathisch von uns, wenn wir sagen, ja, da musst du wieder mit Angehörigen und mit Versorgung und so reden. Natürlich ist das einer der essentiellen Dinge, die entscheidend sind. Ich kann darüber berichten, meine Nachbarin, ne, ganz, also ich weiß nicht, wie tief ich da reingehen will, kann, soll, kurzerhand hingeknallt, Arm gebrochen, ne, kommt raus, OP eigentlich nicht wirklich möglich, da, ich glaube, da sollte man mal Bypass-Pässe legen, so. Na, also in diese Richtung, nur ganz kurz abgedingens. Also eigentlich noch mehr internistisches Problem als chirurgisch eigentlich gewesen. Und das ist jetzt halt aufgrund ihrer privaten Situation ein Riesenproblem, versorgungstechnisch. Im Vordergrund steht eigentlich erstmal, dass da jetzt alles zu Hause geklärt werden muss. Und das ist super wichtig, ne? Und das ist aber sehr viel Bürokratie und das muss man einfach mal so festhalten. Das ist kein, ja, wir reden mal dann 20 Minuten ganz nett mit den Angehörigen und fragen, wie die Situation zu Hause, also natürlich fragt man das, aber dass man sich wirklich mal einfühlen kann in das Leben dieser Menschen, sondern es ist eher, ja, wie ist die Versorgung? Okay, ja, dann rufen wir den und den an. Lukas? So, ein auf den. Und das muss man vielleicht einfach an der Stelle mal kurz sagen, dass diese ganze Versorgungsgeschichte kein barmherziger Akt ist, sondern das ist Fleißarbeit, mehr nicht.
Ja. Ich sage auch nicht, dass das nicht wichtig ist. Es ist ultra wichtig.
Nein, ich versuche den Leuten das nur noch mal kurz zu erklären, dass sie es verstehen.
Ich weiß schon, wie es gemeint ist, ist auch gut. Aber es ist halt auch, also es nimmt halt auch gefühlt den größten Teil des Tages in Anspruch.
Richtig.
So, das ist eher das, was halt so ein bisschen das, was ich problematisch finde oder was mich ein bisschen stört. Ja, es ist einfach, ja, die meisten, größten Teil des Tages wird sich halt eher damit beschäftigt, als dann mit medizinischen Fragen.
Ja, richtig, ne? Und dann kommst du halt immer wieder in dieses Problem rein, wie du schon sagst, dass die Leute dann halt sowohl einerseits, ich denke mal, selbstverschuldet, andererseits halt eben auch überhaupt nicht selbstverschuldet, immer wieder in ähnliche Lagen und dann wieder zurück ins Krankenhaus. Und man hat halt am Ende das Gefühl, unabhängig davon, ob die Menschen das wollen oder nicht, eigentlich auch nicht geholfen zu haben. So.
Ja.
Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Was ich trotzdem immer wieder spannend fand, waren an sich die Krankheitsbilder. Hast du da denn so ein bisschen mehr einen Zugang gefunden, dass du sagst, okay, eigentlich klingt das, also es klingt erstmal interessant. Oder hast du auch die Realität erfahren, dass man auch bei einigen sagt, klingt interessant, ist in der Realität aber eigentlich nicht wirklich etwas, wo man viel machen kann oder tut.
Ja, beides. Mhm. Beides, ne? Also welche Station ich auch am coolsten fand, war die Cardio tatsächlich. Hat mir schon am meisten Spaß gemacht. Ich fand auch, das muss man sagen, auch das Team halt am coolsten. Und Fazit wie immer, ne, liegt einfach am Team. So, je nachdem, wo man da hinkommt, das Team ist halt maximal entscheidend. Wir hatten auch einfach in dem Haus, das war echt auch cool, hatten wir sehr viel Pjot-Unterricht und wir hatten einmal die Woche einen EKG-Kurs, ne? Der war so Baba-mäßig, sag ich dir, ja, dieser EKG-Kurs, der hat mir so viel gebracht. Und da mal so ein, ich kann jetzt immer noch nicht viel EKG, aber ich weiß jetzt, was ich alles nicht kann. Mhm. Und das wusste ich vorher nicht mal. Ja, ich wusste vorher einfach, ich kann nichts zum EKG, aber ich hatte auch keine Ahnung, wie viel man mit einem EKG tatsächlich alles machen kann.
Mhm.
Und an sich ist dieses Tool, da ja ein paar Elektroden draufkleben und kostet nichts, ist ja so insane, dass man halt so viel draus lesen kann aus diesen paar Zacken, die nach oben und nach unten gehen. Das finde ich schon sehr krass und sehr cool. Und da hat mir dieser EKG-Kurs extrem viel geholfen, dass ich wenigstens mal eine Struktur habe. Deswegen fand ich Cardio eigentlich echt sehr, sehr, sehr spannend. Da aber halt auch ein Unterschied zwischen der Theorie und dann der, sagen wir mal, der Praxis.
Mhm.
Oder dann halt dem tatsächlichen Patientenklientel, wobei ich das auch besser fand als so eine allgemeininnere Station. Also ich bin da generell so ein bisschen rumrotiert im Krankenhaus. So diese allgemeininnere Station wurde ich dann halt wirklich so was weiß ich von mir als COPDisten.
Mhm.
So das fühle ich nicht so sehr. Deswegen Cardio fand ich dann schon ganz cool. Das hat mich dann schon auch positiv überrascht. Was heißt überrascht? Ich hatte ja vorher einfach keinen wirklichen Draht zu Cardio. Aber das fand ich cooler als gedacht und bin auch da ganz froh, dass ich wenigstens EKG so ein Müh-Ahnung irgendwie bekommen habe. Oder zumindest mal wie eine Struktur, weißt du, dass ich da mal so durchgehen kann, wenn jemand sagt, komm, kannst du mal das EKG beurteilen, dann stehe ich da nicht und muss sagen, ey, sorry, aber ich habe gar keinen Plan vom EKG.
Du weißt zumindest, ne, man guckt mal erstmal einen Rhythmuslagetyp und so, dass man erstmal sowas halt macht, ne?
Und man kann das auch bestimmen mittlerweile.
Ja, mittlerweile
also, kann man Lagetyp, oh fuck, wie war das nochmal so, sondern man kann den auch bestimmen.
Das ist halt wieder das Ding, das konnte ich sehr gut und ich würde es jetzt wahrscheinlich auch noch hinbekommen, aber ich müsste es trotzdem wieder regelmäßig machen. Das ist so krass, ne, was diese Routine einen einfach auch bringt. Ne? Deswegen, ne, vielleicht ein Tipp an der Stelle, wenn ihr im PJ seid oder in der FAMU, aber RPJ würde ich jetzt mal sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, EKGs zu sehen, ne, und auch keinen Check von EKGs habt, zumindest Lagetypen, ne, guckt euch einfach jedes EKG an und versucht einen Lagetypen zu bestimmen. Das bringt einem wirklich was. Einfach, um da ein bisschen sicherer drin zu werden. Das ist ganz gut.
Wobei ich da auch gelernt habe, Lagetyp ist eigentlich relativ irrelevant und man macht das nur in Deutschland so detailliert. Es gibt in anderen Ländern wurde es immer gesagt, gibt es halt nur pathologischer Lagetyp oder nicht pathologischer Lagetyp.
Ich weiß.
Aber wirklich, also dieser, der Oberarzt, der da den Kurs gemacht hat einmal die Woche, ne, ich habe dem das auch mal gesagt, der muss irgendwie mal ein Video aufzeichnen. Also der kann so gut erklären, so das ergibt so Sinn, das ist so logisch, wenn er das erklärt.
Weißt du, was ich bei solchen Menschen so interessant finde?
Aha.
Die haben das verstanden. Also weißt du, was ich meine?
Der hat das verstanden.
Also verstanden. Es gibt so einen Unterschied zwischen, du hast es jetzt verstanden, aber der hat das verstanden, der hat das durchblickt, weißt du? Der hat das in sich reingenommen, ne, und in seine DNA mit integriert. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, ja.
Also, solche Leute finde ich faszinierend.
Ja. Wenn der was sieht, was er noch nie gesehen hat, dann kann er sich herleiten, was da los ist.
Ja, richtig, genau.
So
genau.
ist das.
Das ist so geil. Also solche Leute, ne, ich schwör's dir, das finde ich schon sehr spannend. Und weißt du, wir hatten auch so einen. Und weißt du, was mir so viel Mut gegeben hat? Dass der meinte, als ich damals das EKG gelernt habe, da habe ich das gar nicht gecheckt. Da habe ich mir einfach immer nur auswendig gemerkt, wie, gelernt, also einfach nur gemerkt, wie das ist. Und jetzt ist der aber so krass. Das heißt, es muss ja irgendwann im Kopf etwas passieren, dass man das doch versteht. Und das hat mir Mut gegeben, dass es kein, wahrscheinlich niemand ist, und solche Leute gibt es auch, vielleicht sind das auch solche Menschen, aber nicht alle Menschen sind so überkrank, weißt du, sondern du musst es dir auch irgendwie selber verstehen, also du kannst es wohl irgendwie lernen, ne?
Ja, ja, das stimmt. Das
aber, stimmt. Ja, gebe ich dir recht, ne? Ich fand auch die Cardio aber mit am komplexesten, vor allem diese ganzen Rhythmusstörungen, die es so gibt und diese ganzen Blockbilder, die es so gibt, sehr spannend, sehr kompliziert und als zweites sehr kompliziertes und da aber in einem anderen Bereich fand ich, war alles so, was Leber und Pankreas angeht, weil du so viel überblicken musst. Weil das im Stoffwechsel so krass eingreift. Gerade Leber, wenn die irgendwie abkackt, was das alles macht und woran du alles denken musst und so. Das fand ich krass, ne? Was du für einen allgemeinen Blick dafür brauchst, so was, worum, ja, was du jetzt alles machen musst.
Ja, ja, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen mein Problem mit der Inneren, dass ich da, ich meine, das ist, egal mit wem man spricht, alle sagen, ey, das kommt mit der Zeit, das lernt man, ne? Das hast du im Schluck. Ich habe das Gefühl, ich bin dafür zu blöd. So, ich weiß, das sagt jeder so immer so, nein, bist du nicht, dies, das, so, aber wirklich, es ist für mich einfach schwierig. So, ja, ich meine, ich habe mich da jetzt lustig gemacht, so hier über Krea steigt an, Krea fällt ab, ja, aber es fällt mir einfach schwer, dann daraus irgendwie irgendwelche Dinge abzuleiten. Mhm. Ja, und wenn ich dann die Begriffe schon höre, ja, das ist ja eher ein präregionales Nierenversagen, also dann schaltet bei mir der Kopf schon aus. So, dann bin ich raus. So, das ist so, ja, das ist, da hört's auf. Prärenale oder Post, keine Ahnung, ist mir doch scheißegal. Ja, Nierenversagen halt so. Ist jetzt Krea gut oder ist Krea nicht gut? So,
eine akute Nierenschädigung.
Ja, eine akute Nierenschädigung, ja.
Nein, aber ist, ja. Ich sag dir, was das Ding bei dir ist. Du bist nicht so doof, sondern du hast da keinen Bock drauf. Das ist der große Unterschied. Ja. Du hast keinen Bock da drauf und das ist ja auch in Ordnung, aber dann fällt es einem auch schwer. So, das ist halt einfach so. Jemand, der Bock auf Histo hat, wird Histo auch verstehen, aber ich finde Histo scheiße. So, weißt du?
Ich habe während des Tertials habe ich auch, meine, die Frage jetzt so nach der Fachrichtung und sowas, die kam ja jetzt sehr häufig in der Vergangenheit und die kann ich euch auch nicht beantworten. Aber, oder möchte ich zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht wirklich was, ja, keine Ahnung. Aber ich habe auch über Allgemeinmedizin mal wieder nachgedacht.
Ja. Ja?
Ich sehe mich eigentlich so ein bisschen als Hausarzt. Mhm. Aber ich sehe mich nicht ein Jahr oder anderthalb Jahre Innere machen. Mhm. Was man dafür tun muss. Das schreckt mich extremst ab. Mhm.
Ja, ne, das ist halt so das Ding. Und ich glaube, also das Problem ist, ich weiß jetzt gerade genau nicht mehr, wie die Zulassungen sind. Da hat sich, glaube ich, wieder was verändert, was den Weiterbildungskatalog von so einem Allgemeinmediziner oder Medizinerin angeht, ne. Aber man muss ja auch, finde ich, den Anspruch haben, das zu können. Also, weißt du, selbst ob du es jetzt, ne, also man muss ja schon internistisches Verständnis haben, so. Also, da kann man sich nichts vormachen. Du musst Internist sein, also zu einem gewissen Grad, um ein guter Allgemeinmediziner zu werden, so.
Mehr Internist als Orthopäde. So.
Ja,
man sagt ja immer so, in der Allgemeinmedizin ist auch orthopädisch und so. Ja, zu einem gewissen Punkt ja, aber zum größten Teil ist es schon internistisch. Das stimmt. Und also in Hamburg ist es, also es kommt aufs Bundesland an. In Hamburg musst du, glaube ich, 12 Monate in die Klinik Innere machen und in anderen Bundesländern NRW anderthalb Jahre. Mhm. So, ich glaube, es gibt auch, na, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube, es gibt auch 24 Monate. Aber keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen. Ob das, vielleicht ist auch Bullshit.
Keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich mich nicht viel damit beschäftigt. Gut, aber an der Stelle vielleicht mal so ein kleines Zwischenranking. Du hast Pedi gemacht, du hast Chirurgie und Innere gemacht. So.
Ja.
Jetzt erstmal, okay, mehrere Rankings, ne? Du musst in unterschiedlichen Kategorien ranken, weil ich finde es sonst sehr schwer zu ranken, ja?
Genau.
Erstmal fachlich. So von dem, wo du sagst, das hat mich interessiert, da war ich mit dem Kopf dabei und so weiter. Da das Ranking.
Ist relativ easy. Auf 3 die Innere, 2 die Pedi und 1 dann auch mit einem guten Abstand dann die Chirurgie.
Gut. Dann als zweites von den Tätigkeiten, die du da gemacht hast und was dir Spaß gemacht hat,
Würde ich, glaube ich, ganz genauso ranken.
Okay.
3 die innere, 2 Pädiatrie und auf 1 Chirurgie, weil ich da, ich hatte das Gefühl, in der Chirurgie konnte ich hier und da mal ein bisschen mehr mit anpacken.
Mhm. Und jetzt als
dritt. Und ich wurde mehr gebraucht. Das ist ein Unterschied. Wenn man so, da ich hatte das Gefühl, da wurde ich gebraucht.
Mhm. Fühle ich. Und jetzt als drittes, so dein Gefühl. Ne? Ich finde, ganz viel kann man auch so von dem Gefühl abnehmen, wo man hingeht. Also dieses, du stehst morgens auf, boah, nee, oder ja, ist halt so, oder könnte eigentlich auch ganz cool sein. So, oder mal sehen, was der Tag bringt, so was, und dann halt da vor Ort, so wie man sich fühlt. Wie würdest du da ranken?
Ja, es ist schwierig. Weil, man muss auch dazu sagen, so, wenn, je weiter das in der Vergangenheit liegt, desto mehr vergisst man das, was halt vielleicht auch ein bisschen kacke war, worauf man keinen Bock hat.
Da gebe ich dir recht.
Und so vom, also ist jetzt auch so ein bisschen schwierig zu sagen, so, weil es, das liegt ja auch sehr an der Klinik. Mhm. So, wo geht man hin, was für ein Team ist man, wie vielleicht, welcher Rotation ist man gerade? Und ich glaube, da muss ich tatsächlich so jetzt so rein, so vom Gefühl her, meinst du jetzt, wie gerne ich in die Klinik gehe? Ist schwierig zu sagen, weil es irgendwie so widersprüchlich ist, aber ich glaube, am unwohlsten gefühlt habe ich mich dann tatsächlich in der Chirurgie. Also ich habe mich eigentlich in allen Häusern ganz wohl gefühlt.
Ja.
Auf ihre Art und Weise, aber am wenigsten wohl gefühlt habe ich mich dann wahrscheinlich in der Chirurgie, weil es da halt immer sein konnte, dass man dann doch mit Personen irgendwie zusammenarbeitet, im OP steht, die jetzt weniger gute Stimmung verbreiten. Mhm. So, da war so immer so dieses Gefühl von, boah, weiß nicht, und mir war auch klar, da muss ich lange bleiben. So, das war halt irgendwie alles, ne, das, ja, das war, ja, deswegen Chirurgie, wahrscheinlich habe ich mich dann Innere und dann Pädiatrie. Pädiatrie okay, war einfach ein süßes Haus, so. Es war nett, die Leute waren alle nett und da war ich einfach gerne. Das kommt aber, hängt aber auch wahrscheinlich damit zusammen, es ist schon sehr lange her und man hat vielleicht das vergessen, was halt nicht so cool war. Ja. Wobei, da gab es nicht viele Momente. Plus, es war das Sommertertial.
Ja.
Das hat einen riesen Unterschied gemacht. Wir haben uns unter den Pörtlern sehr gut verstanden.
Ja.
Wir haben gerne mal einfach, also Mittag gegessen haben wir sowieso alle zusammen. Das war vom Team her super nett. Und die hatten halt einfach so eine geile Terrasse draußen, wo wir gegessen haben. Und das ist einfach im Sommer schön gewesen. So, ne? Da haben wir uns einfach so gerne hingesetzt. So. Und das hat schon viel ausgemacht. Und da morgens, sagen wir mal, mit dem Fahrrad so ein bisschen hinzudüsen. Und man hat halt eh schon sein T-Shirt an, weil halt 25 Grad, 20 Grad sind, das macht einen Unterschied, als wenn du jetzt zur, ja, mal während meines Chirurgieterzials, tiefster Winter, es ist arschkalt, es schneit, es ist dunkel
mal,
draußen. Ja,
okay, dann dreh mal um, sag mal, Chirurgie wäre im Sommer gewesen?
Ja, das ist ja schwierig zu sagen, das wäre wahrscheinlich ein Unterschied gewesen.
Ja, okay, verstehe.
Dann wird es wahrscheinlich näher aneinander kommen, ich würde es wahrscheinlich immer noch die Pädiatrie von der Stimmung her und sowas drüber packen, aber die, vielleicht würde sich Chirurgie und Innere dann tauschen.
Ja, okay, verstehe. Ja, gut. Bist du schlauer geworden, was deine Fachrichtung angeht?
Nee, also Wetter soll auch nicht.
Die Frage muss ich dir stellen, das weißt du ja.
Ich weiß. Kam ja auch viel die Frage, aber das ist so wie eingangs die Person hat mir das ein bisschen aus der Seele gesprochen, die gesagt hat, sie hat gehofft, dass das PJ viele Fragen beantwortet, aber es hat irgendwie noch mehr Fragen aufgeworfen. Also ja und nein. Sagen wir es mal so. Es hat mir Erkenntnisse gebracht, ja. Ob die jetzt zielführend sind, weiß ich nicht.
Hat es eine Lösung herbeigebracht? Nein, wahrscheinlich nicht.
Ne? Nee, das noch nicht. Keine konkrete Lösung. Nee.
Gut, dann die nächste Frage. Rückblickend betrachtet, unnötig Sorgen vom PJ gemacht, ja oder nein?
Ja, total. Auf jeden Fall. Kann man jedem sagen, unnötig, also wenn ihr euch Sorgen macht, macht es auf keinen Fall. Also braucht euch keine Sorgen machen.
Wenn ihr den Tipp berücksichtigt, dass ihr euch Kliniken gut aussuchen könnt oder aussucht, je nach Erfahrungsberichten, glaube ich, braucht ihr euch keine Sorgen machen.
So. Nee, bin ich mir auch sehr sicher. Also ist eine nette Erfahrung und ich sag mal, wie viel ihr hinterher mitnehmt, ja, ist auch, weiß ich nicht, okay, warte mal, Frage an dich. Hast du das Gefühl, du hast nach dem PJ so einen Wissenszuwachs, wie du ihn dir vorgestellt hättest, vor dem PJ?
Ich würde sagen, Wissenszuwachs, das ist eine sehr gute Frage, weil die sehr schwierig ist. Ich habe das Gefühl, ich habe wirklich viel gelernt, was nicht in Büchern steht. Ne? Also Wissenszuwachs weiß ich nicht ganz genau. Ich habe das Gefühl, mehr klinisches Verständnis entwickelt zu haben. Das schon.
Okay.
Ja, okay. Das würde ich schon sagen. Und ich würde sagen, ich habe halt einfach so viel gelernt. Und also ich glaube, die beste Erkenntnis, die ich gelernt habe, war, man braucht nicht so viel Angst haben. Obwohl ich jetzt Ultraschiss habe. Natürlich trotzdem. Ja, ich habe trotzdem Giga-Angst, ne? Omega habe ich. Klar. Aber so vom Ding her würde ich trotzdem sagen, da, ja doch schon, du nicht. Hast du das Gefühl, du hast nichts gelernt oder wenig gelernt?
Nee, also ich finde die Antwort eigentlich ganz gut. Die finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich habe trotzdem gedacht, dass ich zum Ende des PJs an einem anderen Punkt bin.
Okay.
Aber, auch ein großes Aber, es liegt viel an einem selbst, was man im PJ alles, was man draus macht. Ja. Wenn ihr keinen Bock aufs PJ habt und ihr sucht euch Kliniken raus, wo ihr halt viel gümmeln könnt, dann ist euch das, glaube ich, möglich. Also ich glaube, diese Spannweite von dem, was man aus dem PJ mitnehmen kann, ist extremst hoch. Ja. Also ne, es gibt, man hat ja auch schon mit vielen gesprochen, die sagen, ey, Alter, ich habe das und das und das und das und das alles gemacht. Glaube ich nicht immer, sage ich dir ganz ehrlich. Ne? Aber es gibt auch Leute, die sagen, ich habe fast gar nichts gemacht im PJ. Oder ich habe nichts gelernt, mir ist nichts gezeigt worden. Wo ich sage, okay, muss man sich auch häufig an die eigene Nase fassen. Mhm. Ich glaube immer, wenn man, also ganz ehrlich, ich hätte aus der Inneren wahrscheinlich auch mehr mitnehmen können, wenn ich proaktiver gewesen wäre. Mhm. So, aber ich habe es auch ein bisschen genossen, so mich ein bisschen eher an der einen oder anderen Stelle zurücklehnen zu können, sage ich auch ganz ehrlich. Aber ich sage, wenn man proaktiver gewesen wäre, hätte mir jeder immer gesagt, pass auf, komm, ich nehme dich mit, ich zeig dir das, auf jeden Fall. Ich konnte ja auch ein paar Dinge machen, so ist ja nicht. Aber es kommt schon auch stark darauf an, dass man selbst auf die Leute zugeht.
Auf jeden Fall, also definitiv. Ich glaube, es ist auch das, was man sich selber zutraut. Und da würde ich halt einfach vielleicht so als Fazit nochmal den Tipp geben, wenn euch etwas angeboten werdet, sagt ja.
Ja.
So, dann tut es. Genau. Von alleine fragen, muss ich ehrlich auch sagen, habe ich mich auch nicht oft getraut. Je nachdem, was es ist. Aber wenn da jemand war, der meinte, ey, da gibt's jetzt, dann tut es, auch wenn ihr Angst habt. Also wenn ihr jetzt natürlich wirklich sagt, boah, nee, gar nicht, ne, dann natürlich nicht. Aber wenn ihr sagt, boah, oh, ich weiß nicht, ob ich das kann, aber dir sagt jemand, du kannst das, ich bin da, dann tut es.
Ja, wenn ihr Angst habt, also ganz ehrlich, kann ich auch aus dem Herzen sprechen, hier Pleurapunktion, wovon ich ja vor ein paar Wochen schon erzählt hatte, hatte ich Schiss vor, bin froh, dass ich es gemacht habe und ihr werdet ja nicht alleine drauf losgelassen. Das heißt ja nicht, ja, pass auf, dann mach mal. So, sondern dann steht ja jemand dabei. Das war ja bei dir genauso wie mit dem ZVK-Legen. Wenn ihr gefragt werdet, willst du ein ZVK-Legen? Sagt ja, weil es ist ja eh nicht so, dass ihr das alleine macht. So, es steht ja immer jemand dabei und dann probiert es einfach.
Richtig. Ja, das ist, denke ich, ein gutes Fazit. Also, all in all, von 0 bis 10, wie rankst du das PJ? Also, was sagst du, wie gut war es? Oder wie, also gemessen an deiner Vorstellung, du sagst, 10 ist, Junge, das war so krass, ne? Es hat einfach alles gepasst und es hat Spaß gemacht und könnte auch noch weitergehen. 0 war, das war die schlimmste Zeit meines Lebens.
Also muss ich sagen, war besser als gedacht. Ich hatte ein bisschen Schiss halt, so wie es ja viele vorher haben. Dass es halt so eine entspannte Zeit auch wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Deswegen würde ich sagen, eine 7 würde ich sagen, weil ich bin auch schon froh, dass es vorbei ist.
Ja, verstehe ich auch.
So. Deswegen keine 10. Es ist jetzt nicht so, ich sage, boah, geil, ich wünsche, also ich bin auch schon froh, wenn dann nächste Woche halt durch ist.
Okay, pass auf.
Und dann,
in der Chirurgie, ne?
Ja.
Gäbe es da 1-2 Punkte mehr, wenn du, ich sag mal, 1500 netto mit nach Hause gebracht hättest?
Ja, safe.
Ja, wäre da
immer einen Unterschied machen. Ja, auf jeden Fall, klar. Ja,
auch in den, ich meine, aber auch in dem Ranking des PJs, also auch von auf der Skala, der Sternchenskala.
Ja, das geht da so ein bisschen mit der Wertschätzung einher, ne? So. Und wenn du dann eine höhere Wertschätzung hast, ja, klar, würde das auch ein bisschen was anders machen. Die Frage ist dann auch immer, würde dann halt auch mehr von einem erwartet werden oder nicht? So, und dann wäre das wieder im Verhältnis, weiß man natürlich nicht. Aber wenn es einfach genauso gewesen wäre und ich hätte 1500 nach Hause gebracht, dann wäre schon das Leben auch ein bisschen entspannter gewesen.
Ja, weil ich mich gerade so gefragt habe, was fehlt für die 3 Sterne? Was fehlt für die 3 Sterne, die du nicht gegeben hast?
Ach so, was fehlt für die 3 Sterne? Pah, weiß ich gar nicht, ob das PJ, also ich glaube, jeder ist so am Ende des PJs halt auch so an einem Punkt, dass man sagt, jetzt ist auch Feierabend. Absolut, so. Jetzt natürlich. Ist einfach das Stadium, was man halt so als Student oder Studentin eben hat, da hat man halt einfach dann irgendwann nicht mehr so, du bist immer Student, oder ich werde immer der Student dann in dem Stadium halt sein. Und das ist irgendwann dann halt auch so ein bisschen, ja nicht nervig, aber man genießt den Studentenstatus auf der einen Seite, aber manchmal hat man auch so das Gefühl, okay, jetzt passiert aber halt auch nichts mehr.
Ja, so. Ich glaube, für mich hätte es einen riesen Unterschied gemacht, wenn man irgendwie gesagt hätte, man fünftet das PJ von den Zeiten. In entweder Quartale, ja. Oder
Pen? Quintale?
Quintale, ja. Weißt du, dass du sagst, okay, pass auf, man macht halt 2 Monate oder irgendwie 5 Wochen oder was, dann, 5 Wochen, ja moin, 2 Monate oder 5 oder 9 Wochen, also ein bisschen mehr, dass du mehr erfährst noch, dass du noch in eine Fachrichtung mehr reingucken kannst. Und ganz ehrlich, dann hätte ich vielleicht ohne Scheiß vielleicht mal sowas wie Psychiatrie mit dazu genommen oder irgendwas wie Gyn doch nochmal, einfach um Erfahrung zu sammeln und einfach mal so eine Geburt auch mal zu sehen. Ich habe immer noch keine scheiß Geburt gesehen, also sorry, das nervt mich.
Ja, gehe ich voll mit.
Also sowas halt. Ich glaube, das würde für mich einen Riesenunterschied machen, weil dann hast du nämlich auch diesen Cap von, oh, jetzt passiert auch nicht mehr viel mehr, kannst du dann halt schneller überwinden und wieder neu anfangen. Ja. Hat natürlich auch einen Nachteil, du musst dich wieder neu einleben und so weiter und so fort, aber gut.
Das stimmt. Also aber das musst du irgendwie, also das musst du so häufig, auch wenn du in der Klinik durchrotierst,
auch interne,
hast du das.
Richtig.
Genau, es ist ständig so. Klar, es ist immer nervig, sich irgendwie an neue Häuser zu gewöhnen.
Ja.
So, bis man sich in dem Haus auskennt, das dauert ein paar Tage.
Ja.
Aber ich gebe dir da schon recht, den Punkt. Ja, ist ein guter Punkt. Ist ein sehr guter Punkt.
Gut, aber guter Punkt ist erreicht. Wir haben nämlich Punkt eine Stunde voll.
Ja, sehr schön. Ich sag mal, demnächst werden wir ja wahrscheinlich auch drüber sprechen, wie es bei dir dann so weitergeht.
Dann wird es so langsam kommen. Dann werden wir das Geheimnis wohl langsam lüften müssen, ne?
Genau. Dann in unserem übernächsten FAQ oder sowas kann man dann nochmal, habt ihr ja schon viele Fragen, habt ihr ja schon geschickt. Wenn ihr noch, das ist jetzt eh nach einer Stunde, brauche ich jetzt
nicht drauf, auf, Lukas,
noch mehr Fragen.
Scheiß drauf, wir machen einfach Schluss an der Stelle. Warte rein, perfekt. Tschüss.
Ja, damit schließe ich den Podcast.